Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Filmemacher Andres Feil. Guten Tag, Herr Feil.
Hallo, Frau Schäfer.
Sie sind recht verschwitzt, naja, nicht ganz, aber ein bisschen gerade hier reingeschneit. Haben erstmal die Jacke ausgezogen. Es ist warm in Deutschland.
Es ist sehr warm und heute Morgen hat gerade der Deutsche Wetterdienst darauf hingewiesen, dass wir wieder mit einem Dürresommer rechnen müssen, mit noch viel fataleren Folgen, weil eben auch im Winter, im Frühjahr es kaum geregnet hat, viel zu wenig. Das heißt, die Folgen werden massiv sein. Das heißt, der Klimawandel ist mitten, wir sind mittendrin.
Wir sind mittendrin schon in der Krise. Man hat tatsächlich dieses Gefühl, ja, in der Tat. Es kommt jetzt so richtig an. Letzten Sommer hätte man noch sagen können, naja, das war vielleicht ein Dürresommer, aber es zeichnet sich jetzt ab, dass es tatsächlich noch so einen Dürresommer geben könnte.
Und das ist ja gleichzeitig eine Chance. Also Krise heißt ja immer auch wieder Gestaltungsräume. Und ich glaube, darüber sollten wir reden.
Und das tun wir auch in dieser Stunde, das ist klar. Unser erstes Thema aber führt uns gleich raus aus Deutschland nach Moskau. Dort ist Kim Jong-un aus Nordkorea ja zum ersten Mal zu Gast, nicht in Moskau, sondern in Wladiwostok, aber eben in Russland. Und Kim wünscht sich die Entwicklung besserer Beziehungen mit Russland. Mal sehen, wie dieses Treffen ja sich jetzt auswirkt. Wir sortieren den Tag und das große Thema ist der Besuch von Kim Jong-un in Russland. Er hat sich zum ersten Mal mit Wladimir Putin getroffen in Wladiwostok. Das Treffen war relativ kurz und es folgen jetzt weitere Unterhaltungen auf Ministerebene und es geht natürlich um das Nuklearprogramm von Nordkorea. Wir haben uns gefragt heute früh, wem nützt eigentlich dieser Gipfel, Herr Feil? Was sagen Sie?
Ich glaube, es geht um viel mehr als nur das Nuklearprogramm. Einmal für Putin. Es ist ja eine Frage, China wird immer mächtiger, wirtschaftlich mächtiger. Als Global Player tritt es auf und Russland muss Land gewinnen, gerade im pazifischen Raum. Und da ist Nordkorea immer eine Station. Es geht auch um wirtschaftliche Interessen für Putin, dass er Flugzeuge verkaufen will, dass er möglicherweise die UN-Sanktionen zumindest ausweiten will im Sinne oder aufheben will oder reduzieren will, ausweiten im Sinne, dass es etwas möglich ist zu exportieren, was vielleicht bislang nicht möglich war, eben zum Beispiel auch Flugzeuge. Also von daher sind Interessenlagen hier sehr, sehr wichtig. Für Kim Jong-un ist es natürlich wichtig, deutlich zu machen, er ist nicht auf Amerika alleine angewiesen.
Mhm. Gerade auch nach dem gescheiterten Gipfeltreffen mit Donald Trump.
Ja, und er möchte eigentlich anknüpfen an die Politik seines Großvaters, eine Schaukelpolitik, wo er Vermittler war und deshalb sehr wichtig zwischen Russland und China. Mhm. Und diese Bedeutung will er wieder zurückgewinnen und damit auch Trump deutlich machen, wir können verhandeln, aber ich bin nicht alleine auf die USA angewiesen.
Jetzt hat Putin gesagt, Nordkorea braucht Sicherheitsgarantien im Gegenzug für eine atomare Abrüstung. Die internationale Gemeinschaft müsse Garantien hinsichtlich der Sicherheit und Souveränität Nordkoreas geben. Das fordert Putin jetzt. Kann so eine Forderung Bestand haben?
Ich glaube, wenn eben damit unmittelbar die Abrüstung der Nuklearmacht Nordkorea verbunden wäre, dann wäre das eine reale Chance. Und ich denke, das ist immer die Frage, wer macht den ersten kleinen Schritt? Und wenn Putin jetzt es gelänge, das durchzusetzen, nimmt er natürlich damit auch Trump die Chance, diese Show für sich alleine, den großen Deal zu machen. Ich glaube, deshalb wird Amerika ganz sicher blockieren erstmal, weil es geht hier um den öffentlichen Deal, der dann von dem einen oder der anderen Seite durchgeführt werden kann. Und letztendlich ist die Frage, who wins? Wer macht den Stich am Ende?
Sind Sie sicher, dass Amerika blockieren will? Weil man hat ja jetzt gehört, eben im Zuge dieses Treffens, dass an dieser Stelle, wenn es Nordkorea betrifft, die Russen und die Amerikaner sich doch recht einig sind. Also, dass sie doch gerne wollen, dass dieses Nuklearprogramm abgerüstet wird.
Ja, aber ich glaube, es geht um nochmal ein größeres Interesse von Russland. Obama hat vor einigen Jahren, glaube ich, den großen Fehler gemacht, dass er öffentlich gesagt hat, Russland ist nicht mehr als eine Regionalmacht. Und ich glaube, das sitzt bei Putin und sehr vielen Russen sehr, sehr tief. Und Russland will und muss zeigen, dass es nicht nur in Syrien, in Venezuela, sondern auch gerade im pazifischen Raum die entscheidende und die bestimmende Macht ist. Und von daher glaube ich nicht, dass sie ein Interesse haben, letztendlich, dass es so einfach dann über die Bühne geht, dass Donald Trump dann am Ende derjenige ist, der mit einem Good Deal rauskommt, sondern dass sie ein Interesse haben, dass da Salz möglicherweise weiter in diese Wunde gestreut wird, dass sie die Forderungen von Nordkorea eher mittragen, wo sie genau wissen, im Kleingedruckten wird Amerika nicht mitgehen. Mhm. Und am Ende ist die Frage eben, wer schafft es dann nach außen auf der großen politischen Bühne zu sagen, wir haben den Fall gelöst.
Mhm, so sehen Sie das. Wie sehen Sie das, dass Putin jetzt gleich weiterreist? Im Grunde gar nicht viel Zeit hatte für Kim Jong-un, sondern eben weiterreist nach Peking zum Gipfel der Seidenstraße.
Ja, ich glaube, das eine hängt mit dem anderen eben zusammen, dass China massiv ökonomisch auftritt in allen Teilen der Welt, von Djibouti in Afrika mit Milliardeninvestitionen bis nach Europa. Gerade jetzt, also das Seidenstraßenprojekt heißt ja, Kredite zu geben, auch an Italien, auch an Griechenland. Piräus, ein gigantisches Hafenprojekt von 3 Milliarden. Und weltweit zeigt China, wir sind ökonomisch nicht nur dabei, eine Führungsrolle zu übernehmen, sondern wir üben damit auch politischen Druck aus. Man sieht es in der EU, wo einige Länder bei Resolutionen ja schon eher auf eine China-freundliche Politik umgestimmt haben. Und das zeigt ja, wirtschaftliche Macht ist immer auch politische Macht. Und das ist für Putin eine ganz große Herausforderung. Das heißt, das Seidenstraßenprojekt ist nicht nur für Europa, sondern auch für Russland eine echte Bedrohung. Und von daher geht es darum, in Nordkorea oder in Venezuela oder in Syrien, wo immer es noch geht für Russland, deutlich zu machen, wir sind keine Regionalmacht. Wir sind dabei, ökonomisch nachzuholen, aufzuziehen, auch mit China. Und dafür brauchen wir Handelsverträge. Und dafür müssen wir auch mit Nordkorea dafür sorgen, dass wir unsere Waffen, unsere Technik dorthin exportieren können.
Sagt Andres Feil. Putin also schon wieder auf dem Weg nach China. Gerade noch hat er sich mit Kim Jong-un getroffen in Russland. Und dieser Seidenstraßengipfel, der wird uns natürlich im Programm weiter beschäftigen. Dieser 25. April 2019 ist wirklich ein wunderschöner Tag. Wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir die Sonne. In ganz Deutschland scheint sie. Das ist schön, aber wir wissen eben, es herrscht auch große Trockenheit in Deutschland. Dürre. Es hat die ersten Waldbrände schon gegeben. Und wir haben es anfangs schon gesagt, Herr Feil, man spürt es sozusagen am eigenen Leib. Die Klimakrise verschärft sich. Und das sagen auch die Grünen. Die Chefin der Grünen, Annalena Baerbock, hat jetzt gerade der Süddeutschen gesagt, die Bundesregierung muss in die Puschen kommen, so ihre Worte, und umweltschädliches Wirtschaften teurer machen. Ist das der Weg?
Es ist auf jeden Fall ein Teil eines Weges. Also ich glaube, es geht ganz grundsätzlich um die Frage, dass wir Freiheit, also auch ökonomische Freiheit, verknüpfen müssen mit der Frage der Haftung und der Verantwortung. Das heißt, wenn ich ein Produkt in die Welt bringe, verkaufen will, was nachweislich Schäden mittelfristig, langfristig produziert, dann muss derjenige, der das tut, auch zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, das Produkt muss entweder durch eine staatliche Regulierung teuer gemacht werden, also durch eine CO2-Steuer zum Beispiel, oder derjenige muss auch im Sinne des Strafrechts, das ist jetzt ein neuer Gedanke, zur Verantwortung gezogen werden. Also wir haben einen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag, also bei Verletzungen dieser Menschenrechte, wenn auch ein Staat nicht in der Lage ist, da einzuschreiten, dann gibt es sozusagen ein internationales Recht, was nationalem Recht übergeordnet ist. Und das sollte dringend auch eingeführt werden,
also
für Umweltverstöße.
Gerichtshof für Klimavergehen.
Nicht nur für Klima, generell auch. Wir haben ein Artensterben, sozusagen Verbrechen, ein Ecocide, also Verbrechen, wenn man so will, für den Mord an der Erde.
Mhm. Sie sagen das so. Wir wissen, Sie sind natürlich auch aktiv in diesem Thema. Sie recherchieren gerade für ein neues Projekt zum Thema Klimaschutz auch. Da ist ja die Kernfrage, warum ist eigentlich so wenig passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Ich meine, natürlich ist jetzt heute und letztes Jahr war die Dürre, heute ist es so warm, es ist erst April. Jetzt erspüren wir es wirklich am eigenen Leib. Aber wissen, weiß man es ja eigentlich schon lange. Tun wir schon lange.
Ja, es gab in den 80er Jahren auch interessanterweise von den großen Erdöl- und Gaskonzernen, also Shell und Exxon, Studien von eigenen Wissenschaftlern, sozusagen im Hause von Shell und Exxon, die damals schon, und zwar alle in diesem Beratergremium, alle zu 100% gesagt haben, wir riskieren mit einem weiteren Ausstoß in diesen Mengen von CO2 einen menschengemachten Klimawandel mit den Folgen Schmelzen der Polklappen, Anstieg des Meeresspiegels, Migration. Das ist alles schon da.
Alles
Wissen,
bekannt.
Das
ja.
Wissen gab es. Was ist passiert? Also, sowohl Shell und Exxon haben Millionen in die Gegenpropaganda gesteckt. Sie haben Institute unterstützt, die Climate Coalition, die dafür gesorgt haben, dass dieses Wissen in Frage gestellt wurde, dass es aufgeweicht wurde, dass der Zweifel gesät wurde. Was war die Folge? Dass der Druck aus der Politik genommen wurde nach dem Motto Zeit gewinnen. Es ist ja umstritten. Es gibt ja Zweifel. Die einen sagen das, es ist ein Streit unter Wissenschaftlern. Das ist 97% der Wissenschaftler weltweit, die sagen, dieser Klimawandel ist menschengemacht, gegenüber 3% von Wissenschaftlern, die sagen, dieser Klimawandel ist durch Sonneneinstrahlung und so weiter oder eine natürliche Abfolge von Schwankungen. Und das zeigt ja, dass diese 3% es in Amerika beispielsweise geschafft haben, dass 50% der Amerikaner immer noch glauben, die These des menschengemachten Klimawandels ist Schwindel. Mhm. Und das zeigt den massiven Einfluss.
Vielleicht ist das auch eine Folge dessen, dass dieser Zweifel uns sozusagen erlaubt hat, ein bisschen bequem zu bleiben und zu sagen, naja gut, solange es noch nicht ganz klar ist. Also man muss ja auch immer fragen, was hat man selber getan und wie ernst hat man es selber genommen, dass so ein Zweifel eben Bequemlichkeit gefördert hat.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, haben wir sagen zwei Felsen gegen das Boot stoßen, rammen kann. Das eine ist, dass wir irgendwie so ein bisschen etwas machen, aber viel zu wenig. Das heißt, die Folgekosten, ich rede jetzt nur mal von den ökonomischen Folgekosten, gehen ja dann mittelfristig in die Milliarden und in die Billionen. Das heißt, wenn man mit Rückversicherern spricht, dann sagen die, das ist irgendwann so nicht mehr finanzierbar, das wird uns in eine gigantische Krise bringen. Umgekehrt, grünes Wachstum allein zu entwickeln, wird nicht helfen, wird nicht reichen. Wir erleben es ja immer wieder, dass der Bumerang-Effekt eintritt. Wir haben dann scheinbar Motoren, die weniger verbrauchen. Dafür werden die Autos schwerer, schneller, größer. Und der Bedarf wird da weiterhin geweckt und da wird nicht eingeschritten. Mhm. Das heißt, die Frage ist letztendlich eine Eigentumsfrage. Können wir mit diesem Eigentumsbegriff losgelöst von der Verantwortung weiter agieren oder müssen wir staatlicherseits möglicherweise irgendwann auch über Einsicht, wenn es mal so weit käme, stärker eingreifen und Wege ergreifen, die eben beispielsweise den Individualverkehr reduzieren, die Carsharing erlaubt, die Benzinpreise eben über eine CO2-Steuer deutlich erhöht.
Und es gibt ja jetzt eine Idee für Berlin, eine City-Maut einzuführen. Diese City-Maut soll eingeführt werden, vor allem um Staus zu vermeiden, um Parkplätze, also überhaupt wieder zu generieren, dass die Stadt nicht überfüllt ist von Autos, um Feinstaubverschmutzung in der Luft zu reduzieren. Aber da geht es ja letztendlich auch um den Klimawandel. Also könnte zum Beispiel so eine City-Maut, auch wenn sie erstmal auf andere Dinge zielt, aber auf lange Sicht genau dieser Mittel sein, das Sie jetzt gefordert haben?
Ja, unbedingt. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist und das ist für mich eine ganz generelle Frage, den Klimaschutz mit der sozialen Frage zusammenzudenken. Das heißt, nicht nur einfach zu fordern, wir müssen den Individualverkehr in den Innenstädten reduzieren und wir verlangen jetzt wie London, wenn jemand da mit dem Dieselfahrzeug in die Innenstadt reinfährt, muss er ungefähr 20 Pfund zahlen. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ein kleiner Handwerker, der einfach mit seinem alten Diesel, weil er sich keinen neuen leisten kann, Kunden beliefern will, der geht bankrott. Das heißt, man muss ganz klar sagen, wenn man, und ich finde, es ist richtig, die City-Maut einzuführen, eine CO2-Steuer einzuführen, aber sie muss unter sozialen Aspekten eingeführt werden. Das heißt, die Kernfrage wird sein, wer bezahlt am Ende für den Klimaschutz? Wir haben, nicht nur in Deutschland, eigentlich zu viel Geld. Und wir kommen nicht drum herum, diesen Klimaschutz so einzuführen, dass er akzeptiert wird. Und er wird nur dann akzeptiert, wenn er sozialverträglich eingeführt wird. Das heißt, einige müssen deutlich mehr zahlen.
Nämlich die mehr haben.
Die mehr haben, um andere zu entlasten. Das heißt, wenn jemand dann weiter nach Mallorca fliegen will und dafür dann meinetwegen dann 600 Euro zahlt statt 150, kann er das tun. Aber er wird dadurch natürlich schwer belastet, aber er kann eben woanders Urlaub machen.
Und dann muss dieses Geld natürlich auch so investiert werden, was dann eingenommen wird. Das ist genau in Richtung Klima investiert wird.
Ja, ich glaube, dass die Kernfrage ist, dass wir auch in Deutschland mit der schwarzen Null nicht weiterkommen werden, dass wir dringend mehr investieren müssen, nicht nur in Klimaschutz, sondern generell auch in Forschung. Und damit müssen wir uns verabschieden von der schwarzen Null.
Andres Feil, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt soll es gehen in dieser Sendung um den beschlossenen Atomausstieg und da um den Ort, an dem das Atommüllendlager eingerichtet wird. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit veranstaltet Infoabende, Überschrift Endlager gesucht. Der erste hat gestern Abend in Kiel stattgefunden und wir hören mal, was die Leute so gesagt haben danach.
Ich bin begeistert und ich stelle mir vor, das funktioniert so, ja.
Ja gut, ich bin informiert worden über das Ganze jetzt.
Ja. Interessant wäre natürlich, naja, wo ist jetzt das Endlager?
Ich habe gesehen, dass sich jetzt endlich Leute kümmern, die nicht nur rumschwallern, sondern die was von ihrem Fach verstehen und die authentisch sind. Ich bin beruhigt.
Also relativ unterschiedliche Meinungen, Herr Feil, aber grundsätzlich so eine Veranstaltung gut oder nur Makulatur?
Also auf jeden Fall sehr gut sogar, weil sich ja bei Gorleben gezeigt hat, dass die Nichttransparenz ganz massiv zu Misstrauen geführt hat, zu einem Zweifel auch an Demokratie, dass von oben Maßnahmen beschlossen, durchgeführt werden an den Menschen, die es angeht, nämlich die dort leben, vorbei. Und das hat ja zu diesen jahrzehntelangen Protesten geführt. Und von daher ist
daraus hat man gelernt.
So, ja, ich glaube, das Entscheidende ist, und das haben ja jetzt diese Stimmen auch gezeigt, dass es um eine Vermittlung geht. Eine Vermittlung erstmal und ein Teilen von Wissen, dass hier enorm viel Wissen vorhanden ist, was aber normalerweise in abgeschlossenen Zirkeln von Wissenschaft dann verhandelt wird, in irgendwelchen Ausschüssen dann an die Politik weitergeleitet wird, wo man nicht genau weiß, welche Lobbyisten, welche Interessen werden da eigentlich berücksichtigt und verhandelt. Und dass dieses Wissen in die Mitte gelegt wird, dass ich es sozusagen, dass ich da eine Teilhabe habe, dass ich möglicherweise, und das wäre meine Forderung, dass es noch weitergeht, dass man eine Bürgerbeteiligung mit Wissenschaftlern macht, wo diese Fragen oder die Thesen dieser Wissenschaft und die Forschung, die Ergebnisse dieser Wissenschaft nicht nur dargelegt werden, sondern wo ich als Betroffener auch eingreifend befragen, hinterfragen kann, dass man über Partizipation letztendlich ein Demokratieinstrument entwickelt, solche komplexen Fragen wie eine Endlagerung, wo jeder natürlich sagt, ich will es nicht haben.
Eben, deswegen wäre jetzt meine Frage. Also denken Sie, wenn es so einen partizipativen Prozess gäbe, so im Idealfall, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, würde dann am Ende, wenn der Ort XY ausgewählt wird, die Bürgerschaft dort sagen, okay, gut, weil der Prozess so partizipativ war, wie er war, sind wir einverstanden, wir sehen ein, bei uns soll es sein.
Nein, das wird ganz sicher nicht passieren. Ich meine, das St. Florians-Prinzip, bitte verschone mich und meine Region, ist natürlich naheliegend. Das heißt, wenn man jetzt eine Volksabstimmung machen würde, regional, wollen wir das hier oder wollen wir es nicht haben, wird immer eine Mehrheit sagen, wir wollen es hier nicht haben. Aber das Entscheidende ist ja erstmal, das Vertrauen wieder in Institutionen herzustellen, dass eben nicht beliebig nach Interessen entschieden wird, die nicht transparent sind, wo möglicherweise dann ganz andere Interessen, nämlich eines Investors, der sagt, ich schaffe nicht nur Arbeitsplätze hier mit diesem Endlager, sondern darüber hinaus noch dort und dort befriedet werden, sondern dass eben Chancen und Risiken genau abgewogen werden und dadurch Entscheidungen gefällt werden, die zumindest für eine ja, vielleicht auch Mehrheit akzeptabel sind. Das zeigen jetzt gerade die Stimmen, die wir gehört haben.
Andres Feil selbst hatte viel Erfahrung mit partizipativen Prozessen und benutzt sie auch in seinen Arbeiten fürs Theater. Hier zu Gast in Studio 9. Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden nicht fusionieren. Sie haben sich viel mit dem Bankenwesen auseinandergesetzt, Herr Feil. 2012 zum Beispiel in dem Theaterstück Das Himbeerreich. Da haben Sie Interviews einfließen lassen von 24 ehemaligen Bankvorständen. Also diese Zusammenhänge, die ja wirklich sehr, sehr komplex sind in der Finanzwelt, sind Ihnen vertraut. Was sagen Sie dazu, dass diese beiden großen Banken jetzt nicht fusionieren wollen?
Ich denke, es ist richtig und es ist folgerichtig. Richtig deshalb, weil beide Institute hausgemacht gigantische Probleme haben. Also man würde sozusagen sinnbildlich einen lahmenden Esel und einen hinkenden Gaul zusammen vor einen Karren spannen. Und das heißt in beiden Fällen, dass nicht ein Rennpferd den Karren zieht, sondern eben diese hausgemachten Probleme ja weiter fortbestehen. Und diese Probleme sind sehr unterschiedlich. Also die Deutsche Bank hat ganz andere Probleme als die Commerzbank. Die Commerzbank trägt immer noch an den Folgen der Übernahme der Dresdner Bank. Sie ist dadurch in eine Schieflage gekommen. Sie musste mit Staatsgeldern ja aufgefangen werden. Und all diese Folgeerscheinungen, da wurde sehr viel versucht, und sie besser aufzustellen, aber sie ist eben immer noch hinkend. Die Deutsche Bank hat ganz andere Probleme. Sie war mal ein Global Player und sie ist es nicht mehr. Und das ist aus hausgemachten Fehlern, die man sehr genau benennen kann. Eine wirkliche Aufarbeitung hat aus meiner Sicht immer noch nicht stattgefunden. Und die Frage ist eben, wer trägt die Last auf die Dauer? Schaffen wir nicht wieder, und das finde ich das Kernargument gegen eine Fusion, schaffen wir sozusagen einen hinkenden, größeren Bankenkomplex zwar, aber der möglicherweise dann so groß ist, dass dieses too big to fail eben doch wieder dann durchgreift. Das heißt, dass der Steuerzahler dafür aufkommen muss.
Eine systemrelevante Bank dann wäre.
Ja, ich zitiere Angela Merkel, die gesagt hat, direkt nach der Finanzkrise, wir müssen Banken auf ein Maß zurechtstutzen, dass diese Krise in dieser Form sich nicht wiederholt. Und genau dieser Fehler wäre wiederholt worden, wenn wir eben Hinkenden und Lahmenden zusammenbringen.
In Frankfurt ist unser Korrespondent Mischa Erhardt. Wer war denn jetzt ganz konkret gegen die Fusion? War das der deutsche Bankchef? Und falls ja, warum, Herr Erhardt?
Also das kann man nur mutmaßen. Heute haben beide Banken gleichermaßen bekannt gegeben, dass sie die Gespräche abgeblasen haben. Aber es war zwischenzeitlich schon ein bisschen zu vernehmen, dass Deutsche Bankchef Christian Sewing weniger von diesen Plänen hielt als Martin Zielke bei der Commerzbank. Die Gründe, warum sie das jetzt abgesagt haben, ist, dass sie gesagt haben, wir haben uns das genau angeschaut. Das war auch sinnvoll, dass wir uns das angeschaut haben. Aber wir haben keinen Mehrwert im Prinzip entdeckt auf verschiedenen Ebenen, nicht für die Aktionäre. Und dann gäbe es auch noch andere Interessengruppen, die dagegen gewesen wären. Damit sind wahrscheinlich die Mitarbeiter genannt, denn da haben die Gewerkschaftsvertreter die ganze Zeit eigentlich während dieser Fusionsgespräche massiv Widerstand gemacht, weil sie natürlich befürchten, und das war auch realistisch, denke ich, die Einschätzung, dass da ein Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen stattgefunden hätte, vor allem bei der Commerzbank. 30.000 bis 50.000 Stellen waren da im Spiel oder wurden da genannt. Und das ist natürlich etwas, was man dann in irgendeiner Form ja auch vertreten muss. Und ich glaube, da hat man massive Probleme dann auch gesehen, das irgendwie durchzuwinken.
Und die Deutschen insgesamt, da gab es ja Umfragen, waren ja gegen die Fusion.
Naja, ich glaube, der Herr Feil, der hat das schon ganz richtig eingeschätzt. Es ist natürlich ein Riesenspieler, der da entstanden wäre. Und wir haben ja die Konsequenzen der Finanzkrise alle gespürt. Und wir sind als Bund, als Bundesregierung zu 15% an der Commerzbank beteiligt. Das sind immer noch Nachwehen. Und wenn jetzt ein noch größeres Finanzinstitut entstehen würde, dann ist natürlich ganz klar, bei der nächsten Schieflage müsste der Staat wieder ran. Und was das dann kostet, das will ich gar nicht so genau errechnen.
Die Frage ist ja auch, welche mittelfristig, wenn man über die Fusion hinausdenkt, welche Art von Bankenwesen wollen wir? Ja, wir haben ja vorher über die Klimakrise gesprochen. Wir brauchen ja Milliarden, ich würde sogar sagen Billionen Investitionen. Und die Rückversicherer sagen, wir brauchen auch Banken, die massiv mit dafür sorgen, dass Fonds aufgelegt werden, dass dieses Geld, was im Moment um den Erdball gepumpt wird, also wir haben ja ungefähr das Siebenfache der tatsächlichen Produktivität, eine gigantische Blase. Und aus diesem Geld, wenn es richtig investiert würde, wenn auch Banken dafür sorgen würden, dass eben da möglicherweise ein Mehrwert entsteht, wenn da auch ein Umdenken stattfindet, dann brauchen wir natürlich Banken und die sollen natürlich auch stabil sein. Und das eine ist ohne das andere nicht zu denken.
Das ist richtig, Herr Feil, aber interessanterweise kam ja das Argument, über eine Fusion nachzudenken, gerade aus Berlin von der Politik und da eben von dem Finanzminister Olaf Scholz, der ja angemerkt hatte, wir brauchen große Banken, die die Wirtschaft auf ihren nationalen Gängen unterstützen können. Also das war sozusagen gerade in Berlin das Argument für die Fusion. Also sprich, da hat man gesagt, wir wollen auf diese Karte Großbank setzen.
Ja, aber eben, wohin führt es, wenn eben zwei Schwache, wie ich ja anfangs sagte, zusammenkommen, dann sind wir eben nicht in der Lage, genau diese großen Herausforderungen zu meistern. Ich glaube, erstmal geht es darum, dass jede Bank für sich schaut, wo sind unsere Schwachpunkte, wo haben wir in der Vergangenheit die eigentlichen Fehler gemacht und wie schaffen wir es uns da besser aufzustellen, damit eben jede für sich wieder so weit stabil ist, dass sie ein größerer Player werden bei den entscheidenden Fragen, die uns bevorstehen.
Das kann jetzt also passieren, denn die Fusion wird nicht stattfinden. Danke an Mischa Erhardt nach Frankfurt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Worüber machen wir uns jetzt Gedanken? Darüber, dass jeder zweite Deutsche Ressentiments hat gegenüber Asylsuchenden. Das ist das Ergebnis der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sogenannte Mitte-Studie zu rechtsextremen Einstellungen, die alle zwei Jahre rauskommt. Überrascht Sie dieses Ergebnis, Herr Feil?
Nein, nicht, überhaupt nicht, weil meine Erfahrung auch bei meinen Recherchen, wenn ich in Brandenburg in Dörfern unterwegs war, war immer, dass grundsätzlich die Ressentiments eben nicht nur jetzt bei den 18% Wählern vorhanden sind, die eine rechte oder rechtspopulistische Partei wählen, sondern es geht in die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Ja, es sind ja jetzt, glaube ich, die aktuelle Zahl 54%, die diese Vorbehalte haben. Ja. Und es in den Gesprächen, wenn man länger mit Menschen spricht, dann sind es SPD-Wähler, es sind Gewerkschaftsmitglieder, es sind Menschen, die sonntags in den evangelischen Gottesdienst gehen und die trotzdem im Nebensatz eben sagen, es sind zu viele, ein Bedrohungsgefühl bis zu Verschwörungstheorien, dass das extra gemacht wird, um uns zu schwächen, um eine Bedrohungssituation zu schaffen.
Also zu Verschwörungstheorien ist tatsächlich zum ersten Mal jetzt auch gefragt worden. Und ja, manche sagen eben, ja, wir fürchten, dass die Politiker nur Marionetten seien. Wer hat diese Studie geleitet? Das ist Andreas Zick von der Uni Bielefeld, Konfliktforscher. Und der hat heute früh im Morgenmagazin im ZDF gesagt:
Das ist sehr gefährlich für unsere Demokratie, weil historisch-geschichtlich haben wir diese Idee der ausgleichenden Mitte entwickelt. Wir leben ja in einer Republik mit vielen Bundesländern, die haben alle unterschiedliche Interessen, Identitäten. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist vielfältig. Und da ist diese Idee einer Mitte, die trotz aller Vielfalt immer wieder Konflikte ausgleichen kann, enorm wichtig. Und wir sehen jetzt in den letzten Jahren, nicht nur an unseren Zahlen, auch an vielen Hasstaten, dass das oft nicht mehr gelingt.
Tja, aber ich meine, das festzustellen ist das eine. Die Frage ist, was ist zu tun?
Also ich glaube, das ist ganz stark korreliert mit Erfahrungen von nicht gefragt werden, sich selbst nicht mehr einbringen können oder zumindest das Gefühl, es nicht mehr tun zu können. Das heißt, erstmal geht es, glaube ich, darum, Demokratie neu zu denken. Also Teilhabe stärker zu ermöglichen, Leute, auch wenn sie anderer Meinung sind, sprechen zu lassen, zu verstehen, also soweit es nicht jetzt rechtsextremistische Ansichten sind, ich glaube, da muss man sich scharf abgrenzen, aber zu verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die hinter diesen Ansichten liegen.
Also dann so eine Art nationalen Dialog zu führen, wie Macron
das in Frankreich getan hat. Ich glaube, das ist versäumt worden. Das ist gerade in den neuen Bundesländern direkt nach der Wende massiv versäumt worden. Wir haben ja immer wieder festgestellt, es ist, wenn ich in den Dörfern unterwegs war, es sind Biografien, die abgebrochen wurden, die direkt nach der Wende eine massive Verstörung erlebt haben, von nicht mehr gefragt werden, von einer Degradierung. Und dieses Gefühl wurde an die Kinder, an die Enkelkinder wird es weitergegeben. Das heißt, gerade dann ist natürlich eine Bedrohungssituation, ja, da wird für andere etwas getan und für uns nicht. Da geht es um höhere Mächte, die eben Einfluss nehmen auf die Politik. Es geht alles an mir vorbei. Ich werde nicht gefragt. Ich habe nichts zu sagen dazu.
Und das führt dann dazu, dass man sich womöglich im Widerstand befindet.
Ja, bedroht wird. Sich tatsächlich bedroht sieht. Und dann gibt es natürlich einzelne Straftaten.
Lassen Sie uns noch mal Herrn Zick hören.
Politikerschelte, das ist relativ normal. Aber was wir sehen in der Studie, es ist mehr. Die Menschen fühlen sich im Widerstand zur gegenwärtigen Politik. Das heißt, da ist auch Populismus stark geworden, auch Extremismus. Menschen denken, wir sind in einer solchen Distanz, dass wir Widerstand gegen die aktuelle Politik zeigen müssen. Das heißt, die Politik kann auch das nicht mehr regulieren. Und das ist das eigentliche Problem.
Ja, also das klingt schon in der Tat alarmierend. Jetzt muss ich doch noch mal auf unsere eigene Kompetenz und auch Verantwortung zu sprechen kommen. Wenn man sagt, die Hälfte der Deutschen haben Ressentiment, wie ist das eigentlich? Haben wir nicht alle Ressentiments gegenüber Menschen, die wir als fremd erachten? Also ist das möglich, ein Leben zu führen, in dem man kein Ressentiment hat?
Nein, ich glaube, natürlich immer ist der andere, der mir zu nahe kommt und der noch anders ist, den ich nicht sofort einschätzen kann, weil er eine andere Hautfarbe hat, weil er anders aussieht, ist befremdlich. Er passt nicht in die Erwartungshaltung. Er tut etwas, was ich vielleicht kulturell nicht nachvollziehen kann.
Ich verstehe.
Ja. Und das ist immer natürlich erstmal Angst auslösen. Aber die einzige Chance, glaube ich, dem etwas entgegenzusetzen, sind nicht Appelle, sondern Erfahrungsräume. Das heißt Begegnungen, Auseinandersetzungen, aber auch sozusagen in einer Genauigkeit, wo ich Mut habe, auch Differenz jetzt nicht nur zu tolerieren, sondern auch, wo ich Grenzen setze, für mich auch Grenzen setzen kann. Da gehe ich nicht mehr mit. Das, finde ich, ist jenseits. Da muss ich auch etwas verteidigen. Ich glaube, wenn wir dazu in der Lage sind oder das fördern, dass ich A, aus der Empathie heraus versuche, den anderen zu verstehen, aber gleichzeitig auch für mich Grenzen setzen kann und die offen auf den Tisch legen kann, dann treten wir in einen wirklichen, wo eben nicht nur Zuckerguss über diese Konflikte und Ängste gelegt wird, nach dem Motto, es ist nicht so schlimm und du bist ein Rassist, sondern erstmal zu gucken, was sind die Bedürfnisse, warum argumentiere ich rassistisch, um möglicherweise dann aus dieser Analyse seine Kraft des nicht nur des besseren Arguments, sondern auch des Ernstnehmens und der Empathie mit einer klaren Abtrennung gegenüber rechtsextremistischen Auffassungen. Das heißt, da hört die Toleranz auf. Aber solange noch der Dialog möglich ist, glaube ich, müssen wir diesen Dialog führen. Macron hat es vorgemacht.
Und Sie haben eben von Erfahrungsräumen gesprochen. Ich nehme an, einer dieser Erfahrungsräume kann für Sie das Theater sein. Darüber sprechen wir gleich. Ihr Stück, Herr Feil, Let Them Eat Money, welche Zukunft, läuft im Deutschen Theater in Berlin. Jetzt am 8. Mai ist die nächste Vorstellung. Seit September läuft es. Das ist ja das Stück, was Sie eben in einem partizipativen Prozess entwickelt haben mit vielen. Aber was danach auch immer noch eine Diskussion anbietet. Zum Beispiel habe ich erlebt mit Katja Kipping von den Linken eben zum Thema Grundeinkommen. Wie läuft das insgesamt, dieser Prozess? Sie haben eben gesagt vorhin, man bräuchte Erfahrungsräume, um Menschen zusammenzubringen, damit auch zum Beispiel Ressentiments sich auflösen können. Ich meine, es ist jetzt Ihr eigenes Stück. Ich werde nachher geschimpft, so ungefähr. Jetzt können Sie ja nur sagen, ja, läuft super. Aber es würde mich trotzdem interessieren.
Ja, ich glaube, dass dieses Gespräch anschließend im Prinzip Teil der Inszenierung ist. Es ist sozusagen eine öffentliche Auseinandersetzung mit den vielen Themen, die das Stück anbietet. Die Auseinandersetzung mit dem Grundeinkommen, die Frage der nächsten 10 Jahre, wie wird die EU sich entwickeln, wird sie auseinanderfallen, werden wir im Sinne von Macron ein Europa neu denken, demokratischer denken können und entwickeln können. Das heißt, es sind sehr unterschiedliche Fragen, die wir jeweils in den Gesprächen danach aufwerfen. Und
haben
Menschen,
Sie das Gefühl, ja, die Menschen, das Publikum will wirklich diskutieren?
Ja, das Interessante ist, dass sehr viele Menschen, die das Stück schon gesehen haben, nur zu den Gesprächen kommen anschließend. Das heißt, das ist ein eigenes Format geworden. Und es ist etwas, was Denkräume öffnet, weil wir jetzt nicht einfach nur Meinungen austauschen, sondern immer überlegen, ja, was heißt das für uns? Wie können wir diese Erfahrungs- und Gestaltungsräume ganz konkret ausweiten? Mhm. Und wir sitzen danach noch, auch mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, wir sitzen in der Kantine, er bleibt da noch 1,5 Stunden, weil ich glaube, wir müssen mit der Kunst in den politischen Raum rein. Und ich glaube, dass auch in der Politik mit Katja Kipping, Hubertus Heil oder auch anderen, wir haben auch Politiker von der CDU eingeladen, die sind noch nicht gekommen, eine ganz große Verunsicherung da ist. Und ich glaube, diese Verunsicherung können, sollen, müssen wir nützen. Wann, wenn nicht jetzt?
Andres Feil, hier zu Gast in Studio 9. Vielen Dank für diese gemeinsam verbrachte Stunde.
Danke auch.